Und ich habe einen Gast, eine Gästin bei mir im Studio. Sie hat zusammen mit ihrer Kollegin das Buch Bosporus Reloaded geschrieben. Karin Krüger heißt die Kollegin bei mir im Studio, ist Anna Esser. Schönen guten Tag, hallo.
Hallo.
Die AKP von Tayyip Erdogan hat für viele überraschend bei der Parlamentswahl am Sonntag die absolute Mehrheit zurückerobert. Die islamisch-konservative Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung konnte die momentan in der Türkei herrschende Unsicherheit für sich nutzen und so auch Wählerinnen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten für sich gewinnen, die vorher nicht unbedingt für die AKP gestimmt hatten. Die Journalistinnen Karin Krüger und Anna Esser, ich hatte es schon erwähnt, haben mit Bosporus Reloaded im Oktober ein Buch veröffentlicht, das eine Analyse der gesellschaftlichen Entwicklungen in der Türkei wagt und somit aber auch Erklärungsversuche für den Erfolg der AKP bereithält. Wir werden noch einiges mehr erfahren von Anna Esser, die jetzt bei mir im Studio steht. Wie geht's erstmal? Jetzt ist das Buch ein paar Wochen raus. Fühlt sich gut an, oder? Erstmal.
Ja, sehr gut.
Sehr schön. Ja. Bosporus Reloaded ist ein Generationenbericht und auch ein Buch, das mit Klischees aufräumt, die über die Türkei und die dort lebenden Menschen existieren. Warum war es euch wichtig, das Buch zu schreiben? Wann war der Knackpunkt erreicht für euch, um mit der Arbeit am Buch zu beginnen?
Na, wir waren beide während der Gezi-Zeit da. Mhm. Also Karin als Journalistin, ich eben als Bewohnerin der Stadt. Und es war uns super wichtig, dass also die Reaktionen aus Deutschland waren sehr erstaunt. Also die Leute waren erstaunt, ach, solche Leute gibt's auch. Komisch, kannten wir gar
alle
nicht.
Alle so modern und jung.
Ja, ja.
Und demokratieliebend. Genau. Was ist da los?
Was gibt's
so
nicht
haben
in
wir
der
uns
Türkei.
Das gar nicht vorgestellt.
Ja. Ja. Und wir fanden es eben wichtig, den Leuten zu zeigen, ja, die gibt's.
Ja.
Und neugierig auf sie zu machen und vor allen Dingen die zu unterstützen.
Mhm.
Weil das sind die, die eben die Türkei weiter in Richtung Demokratie, wahrer Demokratie bringen können. Und es geht darum, die zu unterstützen. Und dafür muss man sie aber auch kennen. Und man kennt sie kaum, leider.
Und das war für euch der Grund dafür, ihre Geschichten weiterzuerzählen. Es gibt auch ein paar wirklich berührende Anekdoten im Buch. Auch Eltern, die dann erkennen, dass die Kinder, von denen man gar nicht wusste, was für eine Stärke sie besitzen, dass die Kinder plötzlich sich auf der Straße gegen eine fast schon militärische Macht auf die Straße stellen und kämpfen. Und das führte dann dazu, dass Eltern überrascht waren. Und dann aber auch, das fand ich auch sehr sweet, dass sie dann irgendwelche alten Mütterchen sich dann doch bemutigt fühlen,
sind,
mitzulaufen. Zumindest Essen zu bringen in den Gezi-Park. Von Deutschland aus betrachtet scheint Istanbul jetzt vielleicht auch so das Vorurteil aufgreifend, über das wir gerade gesprochen haben. Jetzt scheint es auch eine Klientel zu geben in Deutschland, die sagt, Istanbul, das sind die ganz modernen, die wir da auch gesehen haben bei den Protesten. Und insofern kann Istanbul nicht die gesamte Türkei repräsentieren. Ihr bleibt aber trotzdem in der Stadt mit dem Buch und sagt, Istanbul kann doch die gesamte Türkei repräsentieren. Warum?
Genau. Also es gibt in Istanbul wahnsinnig viele Stadtteile, die eben nicht so sind, wie man sie als Tourist kennt. Halt dieses Party-Beolu und diese ganzen Touristenplätze, sondern es gibt ganz viele Stadtteile, in denen Menschen leben, die aus allen Landesteilen gekommen sind und die eben ihre ganze Tradition mitgebracht haben. Und da ist es genau so wie eben an der Schwarzmeerküste. Dann laufen da irgendwelche gackernden Hühner über die Straße. In einem anderen Stadtteil ist es wahnsinnig konservativ und da ist es wie im ganz traditionellen Konya und alle sind wirklich schwarz verschleiert.
Also so von Mini-Rock-Party-Viertel zum vollverschleierten Kiez gibt es alles innerhalb von wenigen Kilometern.
Und es gibt ganz viele Stadtteile, wo man eben weiß, ah, da wohnen nur die Leute von der Schwarzmeerküste aus einer bestimmten Stadt und so.
Also interessant finde ich auch, dass ihr im Buch eine Unterscheidung macht zwischen sogenannten weißen und sogenannten schwarzen Türken. Erdogan selbst hat sich selbst einmal als sogenannter schwarzer Türke bezeichnet. Was sind das für Unterschiede, die da gemacht werden?
Also die Soziologin Nilüfer Gölle hat die gemacht zuerst mal und schwarze Türken, also das ganz böse Klischee ist so, schwarze Türken sind die konservativen, religiösen, ungebildeten Armen
aus
Anatolia. Und die weißen Türken sind eben die urbane Elite, gut ausgebildet, reich. So.
Aber jetzt muss man feststellen, dass es in der Tat doch wirklich einen Spalt gibt, der durch die türkische Bevölkerung geht, und zwar zwischen säkularen oder Anhängern des säkularen Staatsmodells und Anhängern einer durchaus islamistisch geprägten Republik. Wie tief ist dieser Spalt und ist der jetzt nach den Ergebnissen der Wahl am Sonntag noch zu überwinden? Denn 50% ist einfach nochmal genau die Hälfte. Das ist ja noch dramatischer, als wenn sich 30% gegen ein System entscheiden und 70% sind dafür. Da müssen sich die 30% unter Umständen wirklich dem Wahlergebnis beugen. Ja, aber so?
Naja, also eine Spaltung gab es schon immer. Und es gab nicht nur die Spaltung zwischen religiös und säkular, sondern auch zwischen arm und reich, gebildet, ungebildet, West und Ost. Und jetzt die Spaltung gerade ist tatsächlich anscheinend nur noch AKP-Wähler und Nicht-AKP-Wähler. Ja. Und das sind dann halt auch eben die Religiösen oder die Frommen, die die AKP wählen. Was auch verständlich ist, weil die Religion früher komplett aus dem öffentlichen Leben verbannt wurde. Und jetzt mit der AKP wurde sie wieder hervorgeholt und gibt den Leuten einfach ein wahnsinniges Selbstvertrauen. Und das ist was Neues.
Ja, und das fand ich einen interessantesten Punkt, der ehrlich gesagt im Buch, weil der mir so nicht klar war. Mhm. Ich habe auch von Leuten, die ich kenne, die ihre Roots in der Türkei haben und da auch noch wählen dürfen, von denen habe ich oft Argumente gehört, wie Erdogan hat uns in der Wehrpflicht weitergebracht. Erdogan hat die Wirtschaft vorangebracht in der Türkei. Das bröckelt ja jetzt auch gerade wieder ein bisschen, dieser wirtschaftliche Aufschwung. Und da habe ich auch immer gedacht, das ist mir, ich weiß nicht genau, ob das genug Gründe für mich jetzt wären, Erdogan zu wählen. Aber es gibt eben auch diesen Grund für religiösere Gesellschaftsschichten in der Türkei, Erdogan zu wählen. Und das ist in der Tat so ein religiöses Selbstbewusstsein, dass er ihn zurückgegeben hat, nachdem Atatürk quasi alle religiösen Aktivitäten in den privaten Bereich verbannt hatte.
Aber dieser wirtschaftliche Aufschwung, den darf man auch nicht kleinreden, weil man in Deutschland vergisst, dass es, also der Türkei ging es jahrelang überhaupt nicht gut. Als wir hingezogen sind, 88, da gab es nichts. Es gab einfach nichts. Und jetzt mittlerweile ist der Aufschwung so groß und die Leute können alles konsumieren und das gab es früher nicht. Mhm. Und die Leute wollen diesen Standard natürlich halten. Mhm. Das ist was Neues. Mhm. Und deshalb wählen sie ihn auch.
Was ich ganz schön finde, wir haben ja vorhin jetzt nochmal gesprochen über säkuläre Tendenzen und auch über Gläubige. Die Bewegung der marxistischen Musliminnen, die hat mir besonders gut gefallen, weil die eigentlich auch ein total vorurteilentkräftendes Phänomen ist. Mhm. Erzähl doch mal.
Na, die sind also die antikapitalistischen Muslime, das ist eine relativ kleine Gruppe noch, die aber immer mehr Zulauf bekommt. Und die sagen eben, also im Koran, also oder der Islam kann nichts mit Wirtschaft zu tun haben. Mhm. Und das steht sich eigentlich entgegen. Und die AKP hat vergessen, was es eigentlich heißt, wirklich den Islam zu leben. Mhm. Und das passt für die nicht zusammen. Mhm. Und dadurch hat sie wirklich alles entkräftet.
Ja, und das Tollste ist eigentlich an dieser Gruppierung, dass diese Gruppierung, die Vorurteile, die wiederum aus der Richtung der AKP kamen oder die Vorwürfe, dass es nämlich alles unreligiöse und von der Religion völlig befreite Leute sind und Terroristen von mir aus, die da auf diesem Platz abschauen, ja, die auf dem Platz da demonstriert, das hat mit Religion nichts zu tun. Und diese Gruppierung hat diese Vorurteile ja total entkräftet, weil eben Kopftuch tragende junge Damen sich gegen Erdogan positioniert haben.
Und es waren nicht wenige.
Auf dem Taxi. Ja, sehr schön. Ja. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, spielen zwischendurch aber auch noch mal eine Musik. Und zwar hören wir, was hören wir hier? Oh, Big Grams, tolle neue Musik fürs Flux FM-Programm. Phantogram und Big Boy von Outkast haben sich zusammengetan. Und hier klingt die erste Single so. Big Grams mit Lights On. Phantogram plus Big Boy ist gleich Big Grams. Lights On heißt der Track, der hier seit einigen Wochen hoch und runter läuft auf Flux FM. Völlig zu Recht. Starker Track. Auch bei den jungen Leuten kommt er gut an, haben wir gerade festgestellt, als hier in den Redaktionsräumen ein wenig getanzt wurde. Das finde ich übrigens das Einzige, was mir aufgefallen ist bei eurem Buch. Ich konnte das total gut durchlesen und habe mich gefreut über die zusätzlichen Informationen, die ich über die Lage in der Türkei gewonnen habe. Aber es kommt relativ häufig der Satz vor, die jungen Leute.
Naja.
Das vermittelt den Eindruck, als seid ihr viel älter, als ihr seid. Ihr seid ja selber noch junge Leute.
Na, aber klar.
Manchmal aber steht das also drin.
Ja.
Die jungen Leute, mit dem Internet kennen die sich gut aus. Das ist der einzige Vorwurf, den ich habe. Der Satz, die jungen Leute, kommt so oft vor. Auf der internationalen Liste für Pressefreiheit. Sehr interessant, von der habe ich auch erst, also nicht heute erfahren, aber die habe ich heute zum ersten Mal mir nochmal angeguckt. Die wird von den Reportern ohne Grenzen erstellt und die Türkei ist seit dem Jahre 2002 abgerutscht von Platz 116 auf Platz 149. Das heißt, um die Pressefreiheit in der Türkei steht es schlecht. Das hat man auch im Vorfeld der Wahlen jetzt beobachten können. Da sind Redaktionsräume durchsucht worden. Ein Fernsehstudio wurde ganz komplett von der Polizei besetzt und abgeschaltet für mehrere Tage. Ich habe gestern auch so absurde Zahlen gehört, dass im 4 Wochen Wahlkampf sind irgendwie 500 Stunden Erdogan oder AKP Wahlbeiträge gelaufen und so 10 Minuten Zeug, das die HDP bewirkt für die Opposition. Also ganz, ganz verrückt. Wie ist die Stimmung jetzt im Moment unter Journalisten in der Türkei? Gibt es überhaupt noch Journalisten in der Türkei, die man Journalisten nennen kann, also die objektiv arbeiten und unabhängig?
Es gibt sie noch, auf jeden Fall. Es gibt einige kleinere Portale, Internetportale vor allen Dingen, T24 oder Bianet oder so, wo Journalisten wirklich noch unabhängig arbeiten können, aber das wird immer kleiner, das Feld, in dem sie sich bewegen können.
Und Bianet veröffentlicht dann auch Texte aus von inhaftierten Journalisten und so, ne?
Genau. Mhm. Und die anderen Redakteure und Journalisten, die können nicht mehr viel machen. Ja. Also es ist gestern wieder eine Zeitung zurückgepfiffen worden und der Chefredakteur festgenommen worden, weil auf dem Cover ein Erdogan-Bild war und da stand am 2. November, mit dem 2. November, das ist der Start eines neuen Bürgerkriegs. Mhm. Und das hat eben gereicht und der Chefredakteur ist jetzt festgenommen worden und gucken, was passiert.
Es gibt einen Begriff, der im Buch zu diesem Thema gefasst wurde, auch von einer Soziologin, glaube ich, der dann zusammenfasst.
Dragoman.
Genau, der Dragoman. Genau. Das ist der Berichterstatter, der quasi am Hofe des Sultans damals angestellt war, um mitzureisen in die verschiedenen Länder und dann so positiv über das Sultanat zu sprechen, wie es geht oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, der die Journalisten geschult hat, was sie bitte schreiben sollen. Mhm. Und genauso ist das jetzt auch. Mhm. Also das
heißt, man muss dann hoffen, dass die kleinen Klitschen überleben auf irgendeine Art und Weise.
Genau. Hm.
Was auch ein wichtiges Thema ist im Moment, ist natürlich auch der Flüchtlingsstrom, der aus Syrien natürlich über die Türkei ins restliche Europa führt, beziehungsweise hat die Türkei ja einen riesengroßen Anteil an dieser Flüchtlingskrise, wenn man sie so nennen möchte, zu tragen. Und zwar sind insgesamt 1,8 Millionen Geflüchtete auf türkischem Raum. Mhm. Mittlerweile sind es wahrscheinlich sogar schon wieder ein bisschen mehr. Ja. Jetzt hätte man erwarten können, dass eine Wahl, die quasi beeinflusst wurde, es gab jetzt, glaube ich, keine großen Unregelmäßigkeiten beim Auszählen oder so.
Die einen sagen so, ja. Die anderen sagen so.
Ja, aber was sicher ist, was auch unabhängige Beobachter festgestellt haben, ist die Tatsache, dass eben im Vorfeld durch die Sperrung von Redaktionsräumen und durch das Abschalten von Fernsehsendern, die der Opposition zugerechnet werden konnten, dass dadurch eben der Wahlkampf durchaus beeinflusst wurde. Ja. Jetzt ist aber diese Tatsache nicht kritisiert worden von europäischen Regierungen. Hm. Und da hat man natürlich gleich den Verdacht, dass das eben nicht gemacht wird, weil diese 1,8 Millionen Flüchtlinge in der Türkei sind. Nein. Und da möchte man dann eben auch keinen Stress mit der Regierung Erdogan haben.
Na, das Problem dabei ist, also diese einseitige Berichterstattung, die gibt es schon immer. Ja. Also es gibt halt diese staatlichen Fernsehsender und die staatlich gelenkten Zeitungen und viele Menschen haben einfach keinen Zugang zu unabhängigen Informationen. Mhm. Haben sie nicht. Mhm. Und da finde ich schwierig irgendwie was dazu zu sagen, weil wenn sie einfach keinen Zugriff darauf haben, was sollen sie machen?
Ja.
Und die EU und hat einen ziemlich schwierigen Stand gerade, weil sie leider bittstellend vor Erdogan stehen.
Ja.
Und mit den Flüchtlingen ist es so, also das wissen die wenigsten, glaube ich, es sind jetzt fast 2 Millionen in der Türkei, aber die wenigsten leben in Lagern. Mhm. Es sind wirklich nur 250.000 ungefähr, die in den Lagern leben und die ganzen anderen leben irgendwo im Land verstreut. Mhm. Und die bekommen keine Unterkunft, kein Essen, kein Geld, kein gar nichts. Die leben halt irgendwie da und müssen gucken, wie sie über die Runden kommen.
Das heißt, das wird auch nochmal unter Umständen ein spannendes Feld in den nächsten Monaten und Jahren. In den Zeiten, jetzt müssen wir nochmal drüber sprechen, wie Informationen weiter auch verbreitet werden können. Dann denkt man natürlich sofort, wenn die klassische Presse nicht funktioniert, dann denkt man ans Internet. Na klar, dann geht man ins Internet und guckt sich da an, was los ist. Die sozialen Medien haben während der Gezi-Proteste auch super funktioniert, um sich vorzubereiten, um rauszufinden, wie man das Tränengas am schnellsten aus den Augen bekommt oder verschiedene andere Sachen. Ja. Jetzt ist die Türkei aber derzeit Weltmeister, wenn es darum geht, von Google die Löschung bestimmter Links zu fordern. Allein im Jahr 2013, schreibt ihr, geschah das 1673 Mal. Und damit sind sie Weltmeister. Ja. Also wirklich Weltmeister. In der ganzen, niemand, nicht mal der Iran, fragt bei Google so oft nach, ob Sachen gelöscht werden können aus dem Netz. Das heißt, auch auf das Netz kann man sich ja im Prinzip nicht mehr verlassen.
Naja, also die Leute in der Türkei, die wissen sehr gut, wie man Verbote umgeht.
Okay.
Und das kriegen sie im Netz auch ganz gut hin,
okay,
und finden immer ihren Weg.
Das heißt, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass sich die Gegenbewegung nicht organisieren kann.
Nein, das glaube ich nicht.
In den Medien wird jetzt vermehrt darüber gesprochen, dass die AKP für eine Stabilität stehe, die sich das türkische Volk jetzt seit Monaten besonders gewünscht hat. Jetzt gab es in der Tat unruhige Zeiten. Aber man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, finde ich, um da sich zu fragen, wem nutzten diese unruhigen Zeiten am meisten und haben da die Geheimgesellschaften, die es unter Umständen ja auch gibt in der Türkei, da nicht ihre Finger mit im Spiel gehabt? Da kann man natürlich mit jeder Spekulation in die falsche Richtung geraten, aber wie ist da deine Einschätzung? Wie wird sich das weiterentwickeln? Lass uns das so besprechen.
Puh, wie sich das weiterentwickelt? Also die unabhängigen Internetportale und die Aktivisten, also die Gezi-Aktivisten, die Nicht-AKP-Wähler, sind alle, die meisten der Meinung, dass es eben die Regierung war, die das angeheizt hat und die PKK aber leider auch.
Ja.
Und dass es aber einfach jetzt dazu geführt hat, dass Erdogan der starke Mann ist, der sich profilieren kann und die Türkei in die Zukunft tragen kann. Wie es weitergeht, kann ich überhaupt nichts zu sagen.
Aber dieses Unsicherheitsgefühl ging ja bis in die kurdische Bourgeoisie hinein, die gesagt hat,
aber das ist auch
wir wählen jetzt lieber Erdogan, weil die HDP ist vielleicht doch zu sehr mit der PKK verbandelt. Da wurden
das
dann auch Sachen geklaut.
Das ist aber auch verständlich. Ja? Also es sind 40.000, mehr als 40.000 Leute da umgekommen in dem Bürgerkrieg und die Leute wollen einfach nicht mehr. Die wollen mal ihre Ruhe haben.
Ja. Wie realistisch ist jetzt bei diesen aktuellen Wahlergebnissen das Präsidialsystem, das Erdogan ja anzustreben scheint? Also eine Änderung der Verfassung und eine Ausweitung seiner eigenen Macht.
Also das ist ein Land, also von einem Rechtsstaat kann man nicht mehr sprechen und der oberste Herr im Land, Erdogan, setzt sich über die eigenen Gesetze hinweg. Und wenn noch nicht mal er sich an Recht und Gesetz hält, wer soll das dann bitte machen? Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, wer soll verhindern, dass es ein Präsidialsystem wird.
Ja.
Bisher konnte niemand irgendwas verhindern.
Ja. Das ist, die Beispiele,
und das ist echt frustrierend.
Ja, die Beispiele für die Gesetze, die da gebogen und verändert werden, haben ja dann auch direkt zu tun mit der Bebauung zum Beispiel des Gezi-Parks, die eigentlich illegal gewesen wäre. Aber da wird dann halt mal 5 Stöcke höher gebaut, als es eigentlich in den Bauplänen vorgeschrieben war. Und dann im Nachhinein muss man vielleicht eine Strafe bezahlen, aber abgerissen wird das nicht mehr.
Oder der Sitz Erdogans in Ankara ist genau sowas. Naturschutzgebiet ist eigentlich vom obersten Verfassungsgericht verboten.
Ja.
Aber
irgendwie schafft das dann doch das Gesetz im Nachhinein.
Ne, er sagt halt einfach, sollen die Richter halt kommen und mich hier rausholen.
Ja, na gut. Jetzt, wie steht's um das Land, das so gespalten zu sein scheint wie nie? Was wird's in absehbarer Zeit aus deiner Sicht jetzt eine Verständigung geben, eine erneute zwischen den beiden Feldern, die sich da so auseinander dividieren gerade? Oder wird's eskalieren, die Lage in der Türkei? Was glaubst du? Weil hier, man kriegt es ja durchaus auch mit in deutsch-türkischen Familien, ist dieser Konflikt ja auch so angekommen, dass der eine Onkel mit dem anderen nicht mehr redet, weil der eine halt sagt, ich finde das super, was Erdogan macht, der andere sagt, öffne deine Augen, guck dir an, wie er sich da durchmanövriert, das kann nicht gut sein. Und da zerbrechen ja auch sogar in Berlin schon Familien, traurigerweise, also ist jetzt gar nicht die richtige Stelle zu lachen, aber wie siehst du da die Zukunft, die Entwicklung?
Ich glaube, man kann noch nicht viel sagen, weil die Leute einfach völlig fassungslos sind und so frustriert. Und dann stellt sich die Frage, also resignieren sie oder bäumen sie sich nochmal auf und versuchen irgendwas daran zu ändern? Das ist ganz schön, das erfordert ganz schön viel Kraft und Energie und Mut.
Ja.
Und ich hoffe, dass sie das haben werden.
Gut,
und dass man sie dabei auch unterstützt, vor allen Dingen.
Ja, und dafür ist ja, wie gesagt, da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, dafür ist das Buch ja geschrieben worden, um die Geschichten zu erzählen von den jungen Leuten. Von den jungen Leuten.
Von den jungen Leuten,
in Istanbul.
Auch von den Älteren.
Ja, die in der Türkei in der Tat eine wahre Demokratie erschaffen könnten. Wir werden uns weiterhin mit dem Thema beschäftigen, als Kreuzberger natürlich verpflichtend und auch gerne. Und sobald ihr und euch unter Umständen nochmal mit aktuelleren Texten an das Thema herangewagt habt, könnt ihr gerne nochmal vorbeikommen. Es war sehr, sehr spannend,
sehr gern
mit dir zu quatschen. Bitte grüß mir auch deine Kollegin Karin Krüger nochmal.
Das mache ich gern,
von Flux FM. Und ihr da draußen, wenn euch das Thema interessiert, es ist wirklich ein ganz, ganz aufschlussreiches Buch, das die beiden geschrieben haben unter dem Titel Bosporus Reloaded. Ist es Mitte Oktober erschienen und ihr könnt das Ding haben, wenn ihr uns jetzt eine Mail schreibt an win@fluxfm.de. Schreibt mir eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Bosporus Reloaded und und schreibt eure Adresse mit in die E-Mail hinein. Wir wollen nicht etwa, dass die NSA schneller an eure Privatadresse kommt, sondern wir wollen wissen, wo wir das Buch hinschicken sollen. Verdammt. Karin Krüger und Anna Esser haben es geschrieben. Bosporus Reloaded. Zum Gewinnen eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Bosporus Reloaded. Vielen Dank nochmal, Anna Esser, für deinen Besuch.
Danke euch.
Danke für das tolle Buch und keep up the good work.
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Danke.